أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
In den vergangenen Freitagsansprachen forderte Jilsa Salana Deutschland sprachlich über das Leben des heiligen Propheten und ging dabei auch auf den Verleumdungsfall gegen Hazrat Aisha, auch genannt Waqi' Ifk, ein. Darüber schreibt der verheißene Messias, alaihissalatu wassalam: Gott der Allmächtige hat es zu einem festen Bestandteil seiner eigenen edlen Attribute gemacht, dass er Prophezeiungen der Warnung durch Reue, das Ersuchen von Vergebung, Gebete und Almosen abzuwenden. Genauso lehrte er die gleichen moralischen Grundsätze auch den Menschen, so wie es aus dem Heiligen Koran und den Hadith vorgeht. Als die Heuchler aus reiner Boshaftigkeit Hazrat Aisha verleumdeten, da beteiligten sich einige unvorsichtige Gefährten an dieser Kampagne. Einer dieser Gefährten holte sich zweimal täglich sein Essen aus dem Haus von Hazrat Abu Bakr, radiallahu anhu. Aufgrund seines Fehlers versprach Hazrat Abu Bakr, dass er ihn als Strafe für diese Übeltat nie wieder speisen würde. Daraufhin wurde der folgende Koranvers offenbart: Wal ya'fu, wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Sie sollen vergeben und verzeihen. Wünscht ihr nicht, dass Allah euch vergebe? Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Dann brach Hazrat Abu Bakr sein Versprechen und richtete seine Speisung wie gewohnt wieder ein. Der Vers Messias sagt: Dies ist der Grund dafür, dass es ein Teil der islamischen Sittlichkeitslehre ist, dass der Bruch des Versprechens einer Strafe Bestandteil einer guten Moral ist. Wenn zum Beispiel jemand schwört, dass er seinen Diener 50 Mal mit einem Schuh schlagen wird, er ihm aber aufgrund seiner Reue und seines ernsthaften Flehens vergibt, so ist dies ein islamischer Brauch und es gilt als Takhallaku bihlaqillah, also spiegelt die Moral der Attribute Allahs wider. Dennoch ist es nicht zulässig, ein Versprechen zu brechen. Man wird für den Bruch des Versprechens verantwortlich gemacht, aber nicht für den Bruch eines Versprechens der Züchtigung. Also Misa Bashir Mutzab schreibt in seinem Buch Das Siegel der Propheten über den Verleumdungsfall im Lichte der Überlieferung aus Bukhari folgendes: In Bezug auf diese Angelegenheit, so ist diese Überlieferung die ausführlichste und am besten komponierte von allen anderen Überlieferungen. Die Fakten, die aus den Erzählungen anderer Überlieferer in Teilen bekannt sind, wurden in dieser einzigen Erzählung zusammengefasst. Darüber hinaus gibt diese Überlieferung einen so erhellenden Einblick in das häusliche Leben des heiligen Propheten wieder, sodass kein Historiker sie außer Acht lassen kann. Und was die Authentizität betrifft, so ist diese Erzählung von solch hohem Niveau, dass sie keinen Raum für Unsicherheit und Zweifel lässt. Nun sollte man sich das Ausmaß dieser von den Heuchlern ausgeheckten Verschwörung vergegenwärtigen. Das Motiv war nicht nur die Ehre einer keuschen und äußerst rechtschaffenen und frommen Dame anzugreifen, sondern das größere Ziel war, die Ehre des Gründers des Islam, den heiligen Propheten, direkt zu zerstören und die islamische Gesellschaft gefährlich zu erschüttern. Diese schmutzige und abscheuliche Propaganda wurde von den Heuchlern in einer Weise verbreitet, dass einfache, aber treue Muslime in diese Schlinge der Täuschung gerieten. Sie gerieten in ihren betrügerischen Plänen. Weiter heißt es: Unter ihnen waren die Namen des Dichters Hassan bin Sabit, Hamna binte Jahash, also die Schwester von Zainab binte Jahash, und Mista bin Usasa besonders aufgezeichnet. Es ist jedoch ein Zeugnis für ihren erhabenen Charakter von Hazrat Aisha, dass sie ihnen allen vergab und in ihrem Herzen keinen Groll gegen sie hegte. In einer Überlieferung heißt es, dass nach dieser Begebenheit, wann immer Hassan bin Sabit Hazrat Aisha besuchte, so empfing sie ihn immer sehr gnädig. Bei einer Gelegenheit, als er sich vor Hazrat Aisha präsentierte, sagte ein Muslim namens Masruk, der ebenfalls dort anwesend und erstaunt war, er sagte zu Hazrat Aisha, was, gewährt ihr etwa Hassan die Erlaubnis zu ihrer Audienz? Hazrat Aisha antwortete, lass es sein, der arme Mann hat sein Augenlicht verloren. Ist es nicht etwa elend genug? Er hatte eine Augenkrankheit gehabt. Sie sagt weiter, Hazrat Aisha sagt weiter, ich kann nicht vergessen, dass Hassan Verse zur Unterstützung des heiligen Propheten Sassam gegen seine Feinde verfasste. Daraufhin wurde Hassan die Erlaubnis erteilt, woraufhin er hereinkam und sich setzte. Er sprach einen Vers zum Lob von Hazrat Aisha. Sanun Sanun Mutasanun Biri. Watusbihu Varsa. Das bedeutet, sie ist eine reine und keusche Frau, die Weisheit und Intelligenz besitzt und ihre Stellung ist über jeden Zweifel erhaben. Sie isst nicht das Fleisch von aufrechten und unschuldigen Frauen, das heißt, sie verleumdet sie nicht und noch spricht sie in ihrer Abwesenheit schlecht über sie. Als Hazrat Aisha diese Verse hörte, sagte sie, Walakin Anta, in einer anderen Überlieferung die Worte Lasta Azalika überliefert. Was bedeutet, was ist mit deinem eigenen Zustand? Du hast nicht bewiesen, dass du diese Eigenschaft besitzt, sprich, du hast dich daran beteiligt, eine Beschuldigung gegen mich, Unschuldige zu heben. Also Mr. Bashir Ahmed schreibt weiter über den Orientalisten Herr William Muir. Er zitiert ihn. Es seien die Arabischkenntnisse oder lieber Vorurteile von Herrn William Muir angemerkt, der diesen Vers in absolut falscher Weise übersetzt. Im Widerspruch zu den Regeln der arabischen Sprache. Er behauptet, dass Hassan den zierlichen Körper von Aisha gelobt hätte, die ihn daraufhin wegen seiner dicken Figur bespöttelte. Schreibt weiter, Herr Muir hat auch andere eklatante Fehler bei der Schilderung dieses Vorfalls gemacht. So schreibt er zum Beispiel, dass Safwan und Aisha es nicht geschafft hätten, die Armee unterwegs einzuholen, dann später erst vor den Augen der Öffentlichkeit in Medina eingetreten seien. Obwohl dies absolut unrichtig und völlig unbegründet ist. Denn sowohl die Ahadith als auch die Geschichte belegen einstimmig, dass Safwan und Aisha das muslimische Heer auf ihrem Weg in nur wenigen Stunden einholen konnten. Doch dankenswerterweise, möge man sagen, Herr Muir hinsichtlich der eigentlichen Beschuldigung, die Unschuldigung von Hazrat Aisha anerkannt. So schreibt er, die Vergangenheit und das spätere Leben von Aisha beweisen, dass sie frei von jeglicher Schuld war. Selbst aus logischer Sicht und den Erzählungen des Vorfalls zufolge erweist sich diese Behauptung als eindeutig falsch und als Lüge. Denn außerdem durch und durch zufälligen Umstand, dass Hazrat Aisha von der muslimischen Armee zurückgelassen wurde und sie dann in Begleitung von Safwan die Armee einholte, hatten die Verleumder nichts anderes in der Hand. Mit anderen Worten, sie hatten kein Zeugnis und keine weiteren Beweise und es ist selbstverständlich, dass eine Anschuldigung nicht als wahr angenommen werden kann, solange sie nicht belegt ist. Vor allem, wenn sich der Einwand auf solche Menschen bezieht, deren Leben ein Beweis für die Reinheit ihres Wesens ist. Zur zusätzlichen Erleichterung der Muslime jedoch und um für die Zukunft eine grundlegende Regel für solche Fälle aufzustellen, wurde eine göttliche Offenbarung herabgesandt. Diese Offenbarung bestätigte die Unschuld von Aisha und Safwan bin Mutal und erklärte die Verleumdung als völlig unwahr. Darüber hinaus stellte sie der Welt ein so grundlegendes Gesetz in Bezug auf Vorfälle dieser Art vor, auf dem die Ehre und Würde der Individuellen, der Frieden und der Harmonie der Gesellschaft und der Schutz der Moralität der islamischen Gemeinschaft weitestgehend beruhen. Also Mustamad hat über das Motiv der Anschuldigung gegen Hazrat Aisha geschrieben. Wir sollten uns vor Augen führen, was der eigentliche Zweck der Anschuldigung gegen Hazrat Aisha war. Das Motiv der Leute konnte keine persönliche Feindschaft gegen Hazrat Aisha gewesen sein. Welchen Groll sollte jemand gegen eine Frau hegen, die zu Hause sitzt, die weder einen Bezug zum politischen Geschehen noch zur Justiz, Ämtern oder der Verteilung der Gelder oder den laufenden Konflikten hat oder den Offensiven gegen gegnerische Völker, noch der Regierung oder der Wirtschaft? Wenn man also gar nichts damit zu tun hat, kann es keinen Grund geben, einen Groll gegen Hazrat Aisha zu empfinden. Dieser Anschuldigung können demnach nur zwei Szenarien zugrunde liegen. Entweder ist die Anschuldigung, Gott bewahre, wahr, was kein Gläubiger auch nur für einen Moment annehmen kann, insbesondere in Anbetracht dessen, dass Allah von seinem Thron aus diese schmutzigen Gedanken zurückgewiesen hat. Die zweite Szenario könnte sein, dass man Hazrat Aisha bezichtigt hat, um bestimmten anderen Personen zu schaden. Nun sollten wir darüber nachdenken, wessen Ruf die Heuchler und ihre Anführer schädigen wollten und durch welche Personen sie ihre Feindschaft auslassen konnten. Eine kurze Überlegung genügt, um zu erkennen, dass durch die Bezichtigung von Hazrat Aisha der Feindschaft gegenüber zwei Personen Ausdruck verliehen werden konnte. Zum einen dem heiligen Propheten und zum anderen Abu Bakr, da sie die Ehefrau des einen und die Tochter des anderen war. Eine Schädigung des Rufes dieser beiden Persönlichkeiten hätte für bestimmte Leute politische Vorteile gebracht oder Verfeindungen aufgelöst. Oder es wäre den Interessen bestimmter Leute zugute gekommen. Der schlechte Ruf von Aisha selbst war hingegen für niemanden von Interesse. Höchstens ihre Mitfrauen, also die anderen Ehefrauen neben ihr, hätten daran interessiert sein können, da man annehmen könnte, dass sie sich in dieser Sache beteiligt haben könnten, um Aisha in den Augen des heiligen Propheten herabzusetzen und ihren eigenen guten Ruf zu fördern. Doch die Geschichte ist Zeuge, dass die Mitfrauen von Aisha sich gänzlich daran nicht beteiligt haben. Vielmehr sagte Aisha Rizitalanha selbst: Aus den Ehefrauen des heiligen Propheten, die ich am meisten als Rivalin und Konkurrentin sah, war Hazrat Zainab binte Jahsh r.a. Mit Ausnahme von ihr sah ich niemand als Rivalin an. Da sie am meisten geredet hatte. Doch Aisha sagte: Ich werde diese Güte von Zainab niemals vergessen können, dass, als ich beschuldigt wurde, war es Zainab, die am allermeisten diesen Vorwurf gegenüber mir entkräftigte. Wenn jemand also eine Feindschaft zu Aisha pflegen könnte, dann wären es ihre Mitfrauen gewesen. Wenn sie es gewollt hätten, hätten sie sich daran beteiligen können, damit Hazrat Aisha r.a. ihr Ansehen vor dem heiligen Propheten verliert und ihr eigenes Ansehen dadurch steigt. Doch die Geschichte beweist, dass sie sich gänzlich rausgehalten hatten. Auch als sie, also die Mitfrauen, mal darüber gefragt wurden, haben sie nichts als Lob für Hazrat Aisha ausgesprochen. Denn es gibt keinen Anlass für Feindschaft zwischen Männern und Frauen. Demnach wurde sie aus Groll gegenüber dem heiligen Propheten oder gegenüber Abu Bakr Siddiq beschuldigt. Der Rang, der dem heiligen Propheten zuteil war, konnten die Beschuldiger gar nicht stehlen. Sie befürchteten die Gefahr, dass sie auch nach dem heiligen Propheten ihre Ziele nicht erreichen können. Sie erkannten bereits, dass wenn jemand nach dem heiligen Propheten als Khalif würdig wäre, so wäre es sicherlich als Abu Bakr allein, der dem gegenüber würdig wäre. Aus dieser Gefahr heraus hatten sie Hazrat Aisha falsch beschuldigt, damit Hazrat Aisha im Ansehen vor dem heiligen Propheten fällt und dadurch die Stellung von Hazrat Abu Bakr unter den Muslimen ebenfalls fällt und die Muslime misstrauisch werden und ihre Wertschätzung für ihn somit verlieren. Somit sollte die Tür für das Khalifentum von Hazrat Abu Bakr nach dem heiligen Propheten geschlossen werden. Das ist der Grund, weshalb Allah der Allmächtige, dass Allah nach dem Vorfall von Hazrat Aisha auch das Khilafat in der Surah Nur erwähnte. In den Ahadith findet sich wieder, dass die Gefährten miteinander darüber gesprochen haben und sagten, dass der heilige Prophet, dass nach ihm, wenn jemand einen hohen Rang hat, dann ist es Hazrat Abu Bakr. In den Ahadith steht geschrieben, dass der heilige Prophet einst zu Hazrat Aisha sagte: O Aisha, ich wollte erst Abu Bakr als meinen Nachfolger ernennen. Doch ich weiß, dass Allah und die Gläubigen sich mit niemand anderen zufrieden geben werden außer ihm. Aus diesem Grund werde ich nichts sagen. Das heißt, sie werden Abu Bakr auserwählen. Den Gefährten war also vollkommen bewusst, dass nach dem heiligen Propheten zusammen, wenn jemand einen sehr hohen Rang hat, der höchste Rang Hazrat Abu Bakr zusteht, und er es würdig ist, der Khalif des heiligen Propheten zu sein. Das mekkanische Leben war so, dass es gar keine Frage von Regierung etc. gab. Doch in Medina etablierte sich die Regierung nach der Ankunft des heiligen Propheten. Natürlicherweise fürchteten sich hierin die Heuchler, dass nach dem heiligen Propheten durch das Khalifat die islamische Regierung sich weiter in die Länge zieht und wir für immer vernichtet werden. Das waren die Gedanken der Gegner. Denn durch die Ankunft des heiligen Propheten zusammen in Medina sind viele ihrer Pläne zunichte gegangen und ihre Hoffnungen wurden aufgelöst. Aus der Geschichte beweist, dass es in Medina zwei Stämme aus und Rasij gab, die sich stets bekämpften. Und wobei auch blutige Kämpfe immer wieder entfachten. Als sie erkannten, dass durch diese Kämpfe der Einfluss unserer Stämme schwindet, schlugen sie Frieden untereinander vor und entschieden sich für Einheit untereinander, indem sie eine Person unter sich als König wählen. Sonach hatten die Stämme Ost und Chazrich untereinander Frieden geschlossen. Es wurde entschieden, dass Abdullah bin Ubay ibn Sulul zum König ernannt wird. Nach dieser Entscheidung begann die Vorbereitung und die Krone für Abdullah bin Ubay ibn Sulul wurde in Auftrag gegeben. In dieser Zeit kamen einige Bewohner Medinas von der Hajj zurück und erzählten, dass der Prophet der Endzeit sich in Mekka offenbart hat und wir unser Treugelübde zu ihm abgelegt haben. Danach begannen Diskussionen über den Anspruch des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und nach nur wenigen Tagen haben noch weitere Menschen nach Mekka gereist sind, das Treugelübde an der Hand des heiligen Propheten zusammen abgelegt. Und sie fragten den heiligen Propheten danach, dass man für ihre Erziehung und ihre Weiterbildung einen Gelehrten, einen Mollim, nach Medina sendet. So entsandte der heilige Prophet zusammen einen Sahabi als Muballigh nach Medina. Und viele Menschen und der Bewohner Medinas nahmen den Islam an. In denselben Tagen wurden der heilige Prophet und seinen Gefährten großes Leid zugefügt, weshalb die Bewohner Medinas den heiligen Propheten darum bat, nach Medina zu reisen und dort auszuwandern. Daraufhin ist der heilige Prophet mit seinen Gefährten nach Medina ausgewandert und Abdullah bin Ubay ibn Sulul, die Krone, die für ihn gefertigt wurde, ging zunichte. Denn als die Bewohner Medinas den König beider Welten erhalten haben, wieso sollten sie sich nach einem neuen König sehnen? Als Abdullah bin Ubay bin Sulul dieses Szenario sah, dass nun sein Königtum zu Ende geht und er nicht mehr zum Fürsten ernannt wird, setzte er sich mit den Muslimen zusammen und bekannte sich zu ihnen, weil er keine andere Wahl hat. Und der einzige Wunsch, der nun in seinem Herzen hegte, war, dass er nach dem Ableben des heiligen Propheten zusammen zum König und Fürsten von Medinas wird. Doch auch in diesem Plan legte Allah Ta'ala einen Einwand gegen ihn ein, weil sein eigener Sohn ein sehr aufrichtiger war. Und Allah wollte es, dass nach dem Ableben des heiligen Propheten zusammen auch die Führerschaft Medinas weiterhin in den Händen der Muslime bleibt. Und durch die Muslime etablierte sich eine neue Organisation. Und die Menschen fingen an, dem heiligen Propheten zusammen verschiedene Fragen zu stellen, wie die islamische Regierungsform aussieht, was nach dem Ableben des heiligen Propheten zusammen geschehen wird und wie die Muslime darauf reagieren sollen. Als Abdullah bin Ubay bin Sulul dieses Szenario sah, war er vollkommen verängstigt und musste zugeben, dass sich der Islam nun so stark etabliert hat und er keinerlei Rang darin hat und keinen Anteil hat. Als er bemerkte, dass die islamische Regierung, dass es nur eine einzige Person gibt nach dem heiligen Propheten zusammen, die dies weiterführen kann, so ist das Abu Bakr. Und er wusste, dass der Augenblick der Muslime nach dem Ableben des heiligen Propheten nur Abu Bakr sein wird, weil er der Ehrenwürdigste nach dem heiligen Propheten zusammen war. Deshalb versuchte er, ihn, seinen Ruf und seine Ehre zu schaden in den Augen der Leute. Und dass er es sogar schaffen könne, dadurch auch den heiligen Propheten von ihm wegzubringen. Nachdem Hazrat Aisha in einer Schlacht zurückblieb, nutzte dieser elende Mensch das aus. Der Heilige Koran hat es nur ganz leicht erwähnt, doch in den Ahadith steht er sehr ausführlich erwähnt. Abdullah bin Ubay ibn Salul hatte damit den Zweck gehabt, dass er damit den Ruf des Heiligen Propheten und von Hazrat Abu Bakr schadet, sodass Hazrat Abu Bakr seinen Ruf unter den Menschen verliert. Und das System, das erschaffen wurde durch die Muslime, durch den Heiligen Propheten zusammen, erst vernichtet wird. Und durch die Etablierung dieses Systems würde er seine Ziele nicht mehr erreichen. Der Heuchler denkt, dass sein Tod sehr weit entfernt ist und der Tod seiner Feinde sehr nahe ist. Deshalb dachte auch Abdullah bin Ubay, dass sein Tod noch sehr weit entfernt ist. Doch er wusste nicht, dass er noch im Leben des Heiligen Propheten sterben wird. Er gesinnte sich immer wieder damit, dass wenn der heilige Prophet zusammen stirbt, wird er zum König Arabiens ernannt. Doch nun musste er mit ansehen, dass die Rechtschaffenheit und die Gottesfurcht von Hazrat Abu Bakr unter den Muslimen auch anerkannt wird. Wenn der heilige Prophet nicht das Gebet leiten konnte, so ernannte er Hazrat Abu Bakr an seiner Stelle das Gebet zu leiten. Wenn man keine Gelegenheit fand, den Propheten zusammen nach einem Rechtsurteil zu fragen, dann fragten die Muslime Abu Bakr nach einem Rechtsurteil. Als Abdullah bin Ubay bin Salul, der auf die zukünftige Herrschaft hoffte, dies sah, wurde er sehr besorgt und wollte dies verhindern. Um dies zu erreichen und um den Ruf und die Erhabenheit von Abu Bakr in den Augen der Muslime zu schmälern, erhob er eine Anschuldigung gegen Hazrat Aisha r.a., damit der heilige Prophet zusammen aufgrund dieses Vorwurfs Abscheu gegen Aisha empfindet und als Folge dessen auch der heilige Prophet Abscheu für Aisha und der Respekt für Hazrat Abu Bakr auch abnimmt und somit jede Aussicht auf sein zukünftiges Kalifat dadurch verschwindet. Hazrat Muslim erläutert den Zusammenhang zwischen dem Vorfall von Ifk, also der Verleumdung, und dem Khilafat von Abu Bakr. Er schreibt dazu: Von Anfang bis Ende der Surah Nur wird ein einziges Thema behandelt. Zuerst wird die Verleumdung erwähnt, die gegen Hazrat Aisha erhoben wurde. Da der eigentliche Zweck dieser Verleumdung darin bestand, Hazrat Abu Bakr zu demütigen und die Beziehung zwischen ihm und dem heiligen Propheten zu verderben, damit sein Ansehen in den Augen der Muslime geschwächt wird und er nach dem Tod des heiligen Propheten nicht Khalif werden kann. Abdullah bin Ubay bin Salul hatte nämlich erkannt, dass wenn es jemand nach dem heiligen Propheten gäbe, auf den die Muslime hinaufschauen, dann ist es Hazrat Abu Bakr. Wenn das Khalifat durch Hazrat Abu Bakr etabliert würde, würden die Träume und Wünsche von Abdullah bin Ubay, die Krone zu tragen, niemals in Erfüllung gehen. Deshalb erwähnte Allah nach dieser Verleumdung das Khalifat in der Sura und sagte, dass das Khalifat keine Königsherrschaft ist. Es ist ein Mittel zur Etablierung des göttlichen Lichts. Deshalb hat Allah die Etablierung des Khalifats in seiner Hand. Sein Verlust wäre gleichbedeutend mit dem Verlust des Lichts des Prophetentums und des göttlichen Lichts. Daher wird er dieses Licht aufrechterhalten und, wenn er will, zum Khalifen ernennen. Tatsächlich verspricht er, dass er nicht nur einen, sondern mehrere Personen aus den Muslimen zum Khalifen ernennen wird, um die Zeit dieses Lichts zu verlängern. Ihr könnt Anschuldigungen erheben, wie ihr wollt. Ihr könnt weder das Khalifat zerstören, noch Hazrat Abu Bakr vom Khalifat abhalten. Denn das Khalifat ist ein Licht, jenes Licht, das ein Mittel der Erscheinung Gottes ist. Wie könnte der Mensch dieses Licht mit seinen eigenen Plänen auslöschen? Der verheißene Messias sagt: Den Propheten ergeht es genauso. Wenn sie über eine bestimmte Angelegenheit benachrichtigt, dann lassen sie davon ab oder handeln danach. Schaut euch den Vorfall der Verleumdung von Hazrat Aisha an. Zunächst erhielt der heilige Prophet keine Nachricht darüber, bis die Situation so weit eskalierte, dass Hazrat Aisha zu ihrem Vater nach Hause ging. Der heilige Prophet sagte sogar: Wenn eine Sünde begangen wurde, dann sollte Reue gezeigt werden. Diese Ereignisse zeigen deutlich, wie sehr der heilige Prophet Mohammed beunruhigt war. Doch dieses Geheimnis wurde ihm bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht offenbart. Aber als Allah durch seine Offenbarung ihre Unschuld erklärte und sagte: Al-Khabisatu lil-Khabisina, والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Schlechte Dinge sind für schlechte Menschen und schlechte Menschen für schlechte Dinge und gute Dinge sind für gute Menschen und gute Menschen für gute Dinge. Dadurch wurde ihm die Wahrheit klar. Hat das den Rang des heiligen Propheten in irgendeiner Weise geschmälert? Keineswegs. Jemand, der so etwas auch nur denkt, ist ein Ungerechter und Gottloser und dies führt zum Unglauben. Der heilige Prophet und die Propheten haben niemals behauptet, dass sie Kenner des Verborgenen seien, dass sie Wissen über das Verborgene haben. Das ist die Eigenschaft Gottes. Wenn die Menschen mit dem Brauch der Propheten vertraut wären, würden sie niemals solche Einwände erheben. Gegen diejenigen, die Einwände gegen ihn, den verheißenen Messias, erheben, hat er damit zum Schweigen gebracht. Der heilige Prophet Sallam hatte Frieden zwischen den Fürsten von Aus und Khazij gestiftet. Darüber gibt es auch Erwähnung. Nach ihren alltäglichen Kämpfen in einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Sallam nach wenigen Tagen Sa'd bin Mu'az an der Hand packte und ihn mit einigen Gefährten mitnahm und ihn zu Sa'd bin Ubadah brachte. Dort sprachen sie eine Zeit lang und Sa'd bin Ubadah legte ein Essen vor dem heiligen Prophet Sallam. Der heilige Prophet Sallam und Hazrat Sa'd bin Mu'az und weitere Gefährten aßen davon. Dann ging er von dorthin fort. Wenige Tage verblieb er dort und nahm Hazrat Sa'd bin Ubadah an der Hand, nahm Hazrat einige Gefährten und ging zu Hazrat Sa'd bin Mu'az nach Hause. Auch dort sprachen sie einige Zeit lang. Hazrat Sa'd bin Mu'az legte Essen vor. Der heilige Prophet und Hazrat Sa'd bin Ubadah und weitere Gefährten speisten davon und er ging danach hinfort. Das tat er, damit er in ihnen den Hass, den sie hatten füreinander, auflöste. Er ging erst mit einem zu dem einen nach Hause, dann nahm er den anderen und ging zu dem anderen nach Hause, damit diese Feindschaft endete. Er aß dort, sie haben sich gegenseitig zum Essen also eingeladen und so verschwand die Feindschaft. Das war auch eine Möglichkeit des heiligen Propheten, um Liebe untereinander zu stiften und Streitigkeiten zu lösen. Über die Anzahl jener, die Verleumdungen geführt haben, sind verschiedene. Ibn Abbas berichtet über die Anzahl jener als 3 Personen. Eine weitere Überlieferung von Ibn Abbas ist 3 bis 10. Ibn Uyayna sagt, dass es 40 Personen waren und Mujahid sagt 10 bis 15. Über die Strafe derjenigen, die an dem Vorfall von der Verleugnung dabei waren, über ihre Strafe heißt es nun Ibn Daud, dass es der heilige Prophet Strafe an 2 Personen und einer Frau verhängte, die obszöne sprachen. Sa'd bin Thabit, Mr. bin Usasa. Nufeli sagt, dass die Frau Hamdna bint Jahsh war. Alama Mawaddi sagt, dass die Person von Ifk, dass es da viele verschiedene Aussagen gibt, dass der heilige Prophet niemand bestraft hat. Andere Aussagen sagen, dass der heilige Prophet Abdullah bin Ubay bin und Mr. bin Usasa und Hassan bin Thabit und Hamda bin Tejash bestrafte. Imam Qurtubi sagt, dass das, was in den Überlieferungen am authentischsten scheint, dass Hassan, Mr. und Nana bestraft wurden. Aber es sich keine Erwähnung von der Strafe an Ibn Ubay findet. Hazrat Muslimat hat in einer Khutba erwähnt, dass 3 Personen mit Peitschenhiebe bestraft wurden. Hassan bin Thabit war es, der ein großer Poet des heiligen Propheten war, Mister, der Onkel von Hazrat Aisha war und auch ein Cousin von Abu Bakr. Er war so derartig bedürftig und arm, dass er im Hause von Abu Bakr wohnte, dort speiste und Abu Bakr auch für ihn Kleidung anfertigte. Und eine Frau war auch mit ihnen. Über die Exegese der Surah Nur, Vers 36, sagt der Muslim Maud, dass es dort auch Erwähnung gibt, dass Ibn Sulul mit Peitschenhiebe bestraft wurde. Likulli imrin minhum maktasaba min al-ism. Das bedeutet, dass all jene, die darin verwickelt waren, haben auch solch eine Strafe bekommen, die ihnen zu tun wurde. 80 Peitschenhiebe haben sie alle erhalten. Und dann sagt Hazrat Muslim weiter, wallazi tawalla kibrau minhum. Lahu Azabu Nazim. Und wenn einer von ihnen, der der Feindseligste war und der Gründer all dieses Übels war, also Abdullah bin Ubay bin Salul, den werden wir nicht nur mit Peitschenhiebe bestrafen, sondern ihm auch eine Strafe geben. Und dann wurde er auch von Allah bestraft und er verstarb noch zu Lebzeiten des heiligen Propheten zusammen einen erbärmlichen Tod. An dieser Stelle endet dieses Thema. Bezüglich der Jalsa in Deutschland möchte ich nur so viel sagen, dass die externen Besucher beziehungsweise diejenigen, die zum ersten Mal teilgenommen haben, sehr positive Eindrücke und große Freude geäußert haben über die Jalsa Salana. Sie haben auch die Atmosphäre dort sehr gelobt. Des Weiteren hat mittels der Medien und Nachrichten die wahre Botschaft des Islam und der Ahmadiyyat mehrere Millionen Menschen erreicht. In dieser Hinsicht ist die Jalsa auch ein sehr bedeutendes Mittel für Tabligh. Dort, wo wir selbst nicht hinkommen, gelangt das Tabligh und die islamische Botschaft auf diese Weise. Möge Allah daraus fromme und weitreichende Resultate hervorbringen und auch die Ahmadis befähigen, davon im wahren Sinne zu profitieren. Beten Sie weiterhin für die Welt. Möge Allah die Menschen in seinem Schutz nehmen. Zum Ende möchte ich auch einen Verstorbenen erwähnen und seinen Janaza auch hier verrichten. Imam Mohammed Belusat aus Sudan. Er ist vor wenigen Tagen verstorben in der Lehrajun. Sadat Jamal Sudan schreibt über ihn. Die Begebenheit seines Bad war, dass 1976 kam ein Ahmadi aus Nigeria, Herr Isa bin Tabulel, war Gast bei ihm zu Hause und machte dort Tabligh unter den Dorfbewohnern. Der Verstorbene war der Erste, der das Treuegelübde ablegte. Zu dieser Zeit war es nicht möglich, dass der Khalif der Zeit mit den Ahmadis in Sudan einen Kontakt pflegen konnte, aber sie blieben an ihrem Glauben fest, hielten da fest, obwohl sie großen Spott und Feindseligkeit ertragen mussten. Der Verstorbene leitet auch das Gebet dort. Und sie haben sich aus einigen Mitteln, die sie dort haben, eine kleine Moschee gebaut. Doch die Nicht-Ahmadis haben es verbrannt und haben dann die Ahmadis aus dem Dorf vertrieben. Daraufhin gingen die Ahmadis in den Süden und wanderten dort aus. Dort haben sie auch aus Graspalmen etc. eine Moschee gebaut und es kam wieder zur Feindseligkeit. Und wieder haben die Feinde die Ahmadi-Moschee verbrannt und sie von dort vertrieben. Wieder ging diese Gruppe von Ahmadis hinfort und sie ging zum Shad Doim. Eine zweite Gruppe ging dorthin, wo auch Imam Sab war. Abdullah bin Naik Qasib Sab war dort der Gastgeber von ihnen. Er ist der Principal der Jame Bakhturaza. Doch seine Familie war sehr feindselig gegenüber Ahmadis und vertrieb sie von dort. Schlussendlich haben sie in Nigeria die Entscheidung getroffen, zu Imam Abdullah ibn Saiz zu gehen. Diese Gruppe von diesen armen, bedürftigen Ahmadis sind auf Tieren gereitet und viele sogar zu Fuß mit all ihrem Hab und Gut nach Nigeria gegangen. Sie hatten keineswegs etwas für den Weg gehabt, hatten noch kein Visum, keine Papiere und Dokumente. Die Reise war sehr erschwerlich. Ja, sie hatten den Reichtum ihres Glaubens, das haben sie gut gefestigt. Und mit diesem Elan und Eifer wanderten sie aus und haben niemals ihren Glauben stehen lassen. Letztendlich kamen sie in Nigeria an. Imam Isa bin Lela haben sie dort bei ihm 13 Jahre verbracht. Aufgrund eines Traumes hat Imam Isa ihnen geraten, seines Traums wieder nach Sudan zu reichen. Doch sie vermochten diese Aussage nicht. Imam Isa sagte ihnen, es scheint, als wäre das ein Befehl von Gott. Deshalb sollt ihr zurück nach Sudan gehen. Und sie waren damit zufrieden. In dem Traum wurde ihm gesagt, dass sie nach 3 Jahren nach Sudan wieder zurückreisen werden. Als diese 3 Jahre zu Ende gingen diese Ahmadi Muhajirin zurück nach Sudan. Imam Muhammad Billu ging als erster nach Sudan zurück und ging in das Dorf Nesa, das ist 2010 geschehen. Nach ihrem Abgang aus Nigeria etablierte sich dort die Gruppe Boko Haram, wären sie dort noch gewesen, denn Gott weiß besser, was diese Gruppe mit ihnen gemacht hätte. Dann verstanden sie, wieso, welche göttliche Weisheit es dahinter befand, dass sie aus Nigeria zurück nach Sudan reisen sollen. Doch als sie in Sudan zurückkamen im Dorf Nesa, mussten sie Grund zur Feindseligkeit ertragen. Und wieder wurde eine kleine Moschee, die sie bauten, verbrannt. Sie wurden angegriffen, sie wurden angezeigt, angeklagt und sie wurden erneut aus ihrem Dorf vertrieben. Letztendlich begann dann die jetzige Schlacht, die dort läuft, der Krieg. Und keiner, der dort lebte, war davon befreit. Auch die Ahmadis mussten sich im ganzen Land vertreiben, um ihr Leben zu retten. Und noch immer sind sie an verschiedenen Ort und Stelle und müssen ein sehr schwieriges Leben dort verbringen. Möge Allah den Verstorbenen segnen und auch alle anderen Ahmadis ihren Glauben weiter festigen. Möge Allah auch ihre Situation verbessern. Und im Land, wie ich sage, herrscht großes Übel. Möge Allah dies Übel beenden und seine Huld auf sie erweisen, dass sie es schaffen, ihre Rechte aufeinander zu füllen und dass die Muslime das Recht des anderen Bruders auch erfüllen. Und das Übel, das sich in den muslimischen Ländern verbreitet hat, dass Allah es beendet und die Muslime ein wahrhaftes und friedvolles Leben führen können. Amin.
Alhamdulillah, na'amadu wa nasta'inu wa nasta'khiru wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر